Offenbarung 5. Ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben, innen und außen versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und an jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen von Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, du bist würdig zu nehmen, das Buch, und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her und ihre Zahl war viel tausendmal tausend, die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Gestalten sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Für die, die heute Abend neu da sind, möchte ich doch noch einmal wiederholen sagen, es geht uns nicht darum, irgendetwas hineinzutragen in die Bibel, wie es vielleicht manche gerne tun. Wir wollen einfach uns die Augen öffnen lassen. Wir wissen aber, dass es hier um mehr geht als nur um unsere Beobachtung, sondern dass uns Jesus selber wichtige Blicke tun lässt über die Grenzen der sichtbaren Welt hinaus. Und deshalb wollen wir uns auch immer wieder betend diesem Wort nahen und beobachten, ob uns Gott nicht irgendwo einen Blick gibt. Ich bin überzeugt, dass das, was wir eben gelesen haben, in seiner ganzen Fülle von uns gar nicht ausgeschöpft werden kann. Sehen noch gar nicht viel. Brauchen lange, bis wir etwas verstehen. Wir kommen heute alle aus einem Tag. Sie hatten Ärger, sie hatten mit Menschen zu tun, sie haben mit Geld gerechnet, sie haben gegessen, vielleicht haben sie gewisse Sorgen gehabt, sich mit ihrer Gesundheit herumgeschlagen. Und auf einmal sollten sie einen Blick tun in die unsichtbare Welt. Es ist schade, dass wir so wenig mit dieser unsichtbaren Welt Jesu rechnen, die uns umgibt. Hinter dieser sichtbaren Welt hier, in diesem Raum, ist die Gegenwart Gottes. Das wissen Sie, wie oft das gesagt, dass ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dass er uns hört, dass er uns von allen Seiten umgibt. Das ist überall in der Bibel eine ganz wichtige Aussage. Wir haben dann oft gar kein Verständnis für die Größe und Majestät Jesu. Es ist immer interessant, wenn ich meine Konfirmanden frage, was sie noch von der Predigt wissen, kommt oft nimmer viel am Dienstag, vom Sonntag. Aber es war interessant, das haben doch ein paar noch gesagt, das war die erste Antwort, die kam, dass jetzt vor dem Thron Gottes eine große Schar steht, die ihn preist. war die erste Antwort, die kam. Das hat mich gefreut, wenn das einer aus dem Gottesdienst mitnahm. Es war ja nicht mal in der Predigt drin, sondern es war im Eingangsgebet erwähnt. Das ist wichtig, dass wir immer dran denken in der Welt, auch wenn wir die Nachrichten hören und sehen. Jetzt gegenwärtig ist bei Gott eine ganz andere Rangordnung der Themen da. Und wenn wir das Lob anstimmen, dann ist das nur ein Einstimmen in den himmlischen Lobgesang. Ich habe diese Woche einen Brief erhalten von meinem früheren Stadtmissionar Vogelgesang, den ich ja immer schätze als einen der größten Erzähler, der uns als Kindern so viel mitgegeben hat in der Kinderkirche, in der Johannesgemeinde im Stuttgarter Westen seiner Zeit. Und der hat seine Frau jetzt im Alter von weit über 80 Jahren 7 Jahre lang gepflegt. Zu Hause lag sie im Bett liegend. Und er sagt, es war so furchtbar schwer. Immer hatte sie dieses Warum auf den Lippen und sagte, wir konnten nur am Grabe singen, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das ist ja nicht irgendwo menschlich verrückt dann, wenn nach dem ganzen schweren Leid dieser Welt Menschen in den Lobgesang einstimmen, sondern das Wissen, jetzt hat einer überwunden und ist heimgegangen in die Herrlichkeit. Und heute wurde ich an das Krankenbett eines Kollegen gerufen, eines alten Ruheständlers, eines Pfarrers, der in der Erwartung des Sterbens das Abendmahl wollte. Das ist groß, wenn man ihm die Hände auflegt und ihn zur Herrlichkeit einsegnet. Und da wollen wir immer dran denken, wir leben so unmittelbar mit dieser neuen Welt Gottes. Die Offenbarung ist nicht ein Buch für spitzfindige Grübler, die da ihren Ablauf reinbringen wollen. Das ist ja das, was uns so stört bei diesem Fahrplandenken. Dass da immer einer sagen will, so ein bisschen besserwisserisch, ich weiß, wo ich stehe und jetzt und du bist woanders. Das kommt ja nie vor und Sie werden es auch in den kommenden Bibelstunden nie finden. Das ist immer ein Wort für heute, das natürlich Zukunftshoffnung uns gibt, aber doch immer den Schwerpunkt hat, dass ich heute den lebendigen Herrn vor Augen habe und dann mein Leben aus dieser Mitte ganz neu beurteile. Dann kriegen die Ärger dieses Tages auch wieder ihren Platz bei Ihnen. Sie haben ihr Gewicht, nämlich wo ganz anders. Sie sind nicht mehr im Mittelpunkt, sondern in den Rand gedrängt. Aber jetzt gehen wir einmal in die Auslegung. Noch einmal wird von dem Thron gesprochen. Sie müssen aufpassen, dass das nicht bloß alte Worte für Sie sind. Bei der Bildsprache der Offenbarung kann das passieren, dass man alles nur noch zum Bild erklärt. War auch interessant, dass heute einer von den Konfirmanden sagte, mein Religionslehrer sagt, die Bibel will alles bloß symbolisch sagen. Sag was? Dass Jesus uns Heilung schenkt, dass er uns von Sünden erlöst. Dass er den Tod überwindet, ist es bildhaft oder richtig? Dass ich lebe, wenn ich sterbe, ist es Bild oder ist es richtig? Dass er bei mir ist, ist es Bild? Bild nützt mir nicht, Symbol. Ich brauche keinen symbolischen Glauben. Auch der Thron ist nichts Symbolisches. Er hat den Thron. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wenn wir auf Jesus blicken, dann sehen wir auf den Mittelpunkt der Macht. Die Frage ist nur, warum verhüllt Jesus seine Macht? Ja, verhüllt sie, weil die Abläufe dieser Heilsgeschichte Gottes es so erfordern. Er will hier seine Macht verhüllen. Warum? Weil er dieser Zeit das Angebot seiner Liebe schenkt, der freien Umkehr. Der auf dem Thron saß. Er rennt nicht aufgeregt herum, er sitzt. Der Herr hat die Macht angetreten. Und da hat er dieses Buch in der Hand. Das Wort Buch ist natürlich schwierig, weil es heißt im Ursprünglichen, die Rolle, die hat doch immer diese Buchrolle, Sie kennen sie doch, die sind von den Darstellungen, hat die Rolle in der Hand und die war versiegelt. Und nicht bloß mit einem Siegel, ob das die Jüngeren auch noch wissen, mit dem Siegellack, den man drauf getropfelt hat und dann einen Stempel reingedrückt. Vielleicht haben Sie es noch irgendwo miterlebt, dass ein Wertpaket versiegelt wurde, war mit 7 Siegeln zugemacht. Bei einem Siegel kann man ein Stück weit noch spicken. Bei 7 geht es nicht mehr. Also die ganze Reihe runter zu. Also die Rolle ist zu. Jetzt ist die Frage, was ist das für eine Rolle? Die gängige Auslegung ist hier. Und ich sage das einmal, weil es immer wieder so ist, es gibt Auslegungen, da darf man es auch offen lassen. Das kennen Sie, das ist überhaupt nichts Böses, wenn man sagt, der eine sieht so, der andere sieht so. Also die häufige Auslegung ist an dieser Stelle, dass die sagen, das ist der Weltenplan Gottes, der in dieser Rolle geschrieben ist, und dieser Weltenplan Gottes ist versiegelt, und wer kann ihn aufmachen? Jesus, der Herr, kann ihn allein aufmachen und entrollen, und dann kommt es zum Ablauf der Geschehnisse. So eine einleuchtende Erklärung, die mich überzeugt und der ich mich auch gern anschließe. Ich las aber bei Oswald Sanders eine andere Auslegung, die im englischen Raum sehr verbreitet ist. Er geht davon aus und sagt, das Schwierige ist ja, niemand kann diese Rolle öffnen. Was bedeutet das? Wer ist würdig, das Buch aufzutun? Und in Vers 4, und ich weinte sehr, weil niemand das Buch aufmachen konnte. Warum weint der eigentlich, der Johannes? Und dann sagt er, Oswald Sanders, an dieser Stelle, bei der Rolle muss man doch an ein juristisches Schriftstück denken. Es ist das Erbteil der Menschen bei Gott. Das schlimme Thema, das sich durch die Bibel zieht, ist doch, dass die Menschen ihr Erbteil bei Gott verloren haben. Und in der Rolle steht es eigentlich drin, dass wir noch immer in unserem Gesicht das Urbild tragen, dass wir zu Gott gehören. Und wir haben das verloren, wir haben es durch unsere Schuld verwirkt. Und jetzt ist die Rolle da und niemand kann sie mehr lösen. Ich komme an dieses Schriftstück nicht hin. So wie Sie, vielleicht haben Sie irgendwo eine Rechtsauseinandersetzung, da gibt es ein Schriftstück, ich komme an das nicht dran. Das würde beweisen, dass ich Eigentümer der Sache bin. Aber ich komme da ja nicht mehr hin. Und darum weint der Johannes und sagt, in diesem Schriftstück steht das eigentlich drin, dass ich Gottes Eigentum bin. Und mit diesem Schriftstück ist die große Kluft erst deutlich geworden, dass ich unter dem Gericht Gottes stehe und unter seiner Schuld. Mich hat das überzeugt, was Oswald Sanders an dieser Stelle hier erklärt und sagt, und dann ist das Lamm, der gekreuzigte Jesus, der diese Rolle öffnet. Und der, der uns wieder sagt, wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Es geht also immer um die Frage, ist in der Offenbarung wirklich im Mittelpunkt der Ablauf der einzelnen Geschehnisse das Thema, oder geht es auch um das große, eine Thema, das überall sonst in der Bibel verhandelt wird? Wie komme ich mit Gott wieder klar? Das ist die Frage. Und so viele Leute heute, die sich mit Religion beschäftigen, haben nie begriffen, dass nicht die Frage ist, wie ich über Gott denke, sondern wie kann ich ins Licht Gottes treten? Ich kann ja gar nicht ins Licht Gottes treten, weil an mir nicht bloß Unvollkommenheit ist, sondern so viel Freveltat. Ich habe ja ihn gereizt. Ich habe ja ihn gehöhnt mit meinem Verhalten, mit meinem Leben. Wie kann ich wieder ins Licht Gottes treten? Ah, da will ich schon mal schauen. Wie geht das? Der heilige Gott, der erzürnen muss, wenn er mich sieht. Das geht da, wo Jesus das Schriftstück öffnet. Jetzt ist mir es gleich, wie Sie es auslegen. Vielleicht ist auch beides mit hineingenommen. Das ist ein Bild mit dieser Rolle. Es kann niemand diese Rolle öffnen. Niemand kann die Siegel aufbrechen. Weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde. Kann das Buch auftun und hineinsehen. Durch die Jahrtausende war das das Geheimnis, dass die Menschen keine Hoffnung bei Gott hatten. Das hat uns auf unserer Israelreise natürlich wieder sehr bewegt, wenn man auf den Spuren der Vätergenerationen tritt und das auch bei Israel verfolgt, wie all die großen Propheten, ein Josia und ein Hiskia, wenn man der Hiskia-Mauer steht, da hat er seine Steine aufgerichtet und da war der Nehemia mit seinem Esel herumgeritten. Aber eins hatten sie nicht, was ich habe, Heilsgewissheit. Die Schuld mir weggenommen ist, also ich weiß, Gott hat mir vergeben und das Alte ist ausgelöscht. Ich habe das so wunderbar gefunden, diese Auslegung zum ersten Mal jetzt bei der Vorbereitung zu finden zur Offenbarung 5, das Buch mit den sieben Siegeln. Es ist ja wirklich so, dass alles uns ein Buch mit den sieben Siegeln ist. Die Bibel ist uns ein Buch mit sieben Siegeln. Wenn ich es nicht von der Mitte Jesu her lese und wenn ich es nicht von Thema her lese, dass Jesus meine Schuld vergibt, das Thema, ob Sie vorne anfangen bei der Schöpfungsgeschichte, ob Sie die Psalmen lesen, da öffnen sich die Siegel. Natürlich ist auch die Weltgeschichte ein Buch mit 7 Siegeln. Ihr eigenes Leben ist ein Buch mit 7 Siegeln, das Sie nicht verstehen und sagen, was ist mit meinem Leben? Wenn Sie nicht von der Mitte her verstehen, da kommt Jesus zu mir und er spricht mir diesen Frieden Gottes zu. Und ich darf bei ihm die Vergebung haben. Niemand konnte die Siegel öffnen, auch keine Macht unter der Erde, das sind auch keine dämonischen, okkulten Mächte. Die okkulten Mächte haben ja viel Einfluss. Ich möchte Sie auch ganz eindringlich warnen, es ist im Augenblick ganz arg schlimm, wie viel wieder läuft im Blick auf große Wundertaten. Es ist ja ganz merkwürdig, wie unser rationales Zeitalter heute wieder umkippt in ein ungeheures, wahnsinniges Streben nach übernatürlichen Erlebnissen und Erfahrungen. Passen Sie auf. Auch die dämonischen Mächte können heilen. Sie können Krebsheilungen durch Dämonen erleben. Das ist Wissen. Und der Antichrist wird Wunder tun. Solche Wunder, wo die Welt stille steht. Aber eins können diese Mächte nicht. Sie können nicht das Buch mit den 7 Siegeln öffnen. Sie können das Christusgeheimnis nicht lösen. Und deshalb ist mir doch die Frage, ob das nicht gemeint ist mit dem Buch mit 7 Siegeln. Können mir das nicht zeigen, dass ich Frieden bei Gott habe und erlöst bin? Und ich werde allen neuen Lehren und christlichen Strömungen widerstehen, wo etwas anderes in den Mittelpunkt gerückt wird, als das, was Jesus mir schenkt. Seiner Gnade und seiner Liebe und seiner Erlösung und seinem Erbarmen. Das ist das, was in der Mitte steht. Und das kann nur der Geist Gottes mir zeigen. Der Geist Gottes wird uns nichts anderes sein, als das ist Höchste. Nochmal, es gibt keine größere Gnadengabe, als das, dass ich das erkenne. Jesus für mich. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun. Und einer von den Ältesten spricht zu ihm, weine nicht, siehe, es hat über Wunder Löwe aus dem Stamm Juda die Wurzel David aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Schön, wie das da beschrieben ist, der Löwe aus Juda. Wir denken ans Löwentor, wo wir hindurchgeschritten sind. Jerusalem, das ist das alte Bild für den Stamm Juda. Und manche Bibelausleger, die die Bibel nicht so lieben wie wir, die suchen an der Bibel immer was zum Rummäkeln. Und die sagen an dieser Stelle zum Beispiel, da hat der Johannes ein bisschen geschlampert. Er hat nämlich gesagt müssen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der aus David herausgewachsen ist. Aber da steht ja, dass Jesus die Wurzel Davids sei. Nein, Jesus kommt aus der Wurzel Davids, aus Isai. Und es steht doch aber wirklich umgekehrt da, verstehen Sie das? Der Löwe aus Juda, also Jesus, ist die Wurzel, aus der David kommt. Ja, ist natürlich völlig richtig, der Johannes hat ja nicht unaufmerksam seine Sachen geschrieben, sondern das will er sagen. Das, was der Paulus auch betont, dass lange vor David Jesus schon war, der aus der Ewigkeit kommt. Und dass David natürlich von Jesus herkommt und wieder auf Jesus hinführt. Und da werden uns immer wieder Geheimnisse deutlich, dass Jesus nicht der ist, den die Verkünder nur geboren ist als ein normaler Mensch, sondern der schon die ganze Heilsgeschichte des Alten Testaments gewirkt hat. Und jetzt im Vers 6 geht es weiter und dann sah diesen Löwen stehen. Und das ist jetzt ja Bilder. Und Sie müssen diese Bilder einfach lieben, dann werden sie auch zu Ihnen sprechen. Und er denkt, jetzt sehe ich ihn, diesen Löwen da, wie er kommt, mächtig und groß auf dem Thron. Und dann sieht er ein Lamm. Nun weiß ich nicht, ob Sie noch ein Lamm kennen. Wenn Sie eine Schafherde sehen unterwegs, steigen Sie mal aus dem Auto und gucken Sie ein Lamm an. Das ist was wirklich das Weichste und Lieblichste, was man noch in unserer Welt heute sehen kann. Er sieht so ein kleines, schwaches Lämmlein. Und eins, das erwürgt ist, das hatten die Juden ja immer am Passahfest vor Augen, wie das Lamm dann geschlachtet hereingetragen wurde. Eigentlich ist es grausam. Wir haben unter uns ja so liebevolle Tierschützer, die können das jetzt kaum hören, wenn man sowas sagt, aber steht in der Bibel drin. Und dieses Bild dieses erwürgten Lammes war für die Juden ja immer eine Erinnerung daran, das ist alles nötig, um meine Schuld zu sühnen,
Obgleich man wusste, es kann ja eigentlich meine Schuld gar nicht bedecken. So haben sie miteinander Passa gefeiert. Und das ist groß, dass in der Ewigkeit, dass die Hoheitsmarke, Kennzeichen von Jesus ist. Der Gekreuzigte, der noch die Zeichen trägt seines Sterbens. Das ist das, womit er über uns gesiegt hat. Liebe Schwestern und Brüder, das ist der Mittelpunkt unseres Glaubens. Und was uns Jesus geben will, ist, dass er uns das zeigt, ich habe für dich gelitten, ich bin für dich gestorben. Ich habe mein Leben für dich gelassen. Und das ist die Mitte unseres christlichen Glaubens. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind Hinweise, die Hörner auf die Zeichen der Kraft und die 7 Augen auf die durchdringende Kraft des Blickes, der erkennt und sieht, und die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande, die das Leben bewirken. Das sind natürlich jetzt Ausdrücke, die damals üblich waren, Symbole, die man gebraucht hat. Er will damit sagen, dieser Jesus, den er dort sieht, das Lamm, das ist mächtig und stark und bewirkt etwas. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, aus der Hand Gottes, aus der Hand des Vaters, nimmt das Lamm, dieses Buch, öffnet es. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und an jeder hat eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. In dem Augenblick geht im Himmel ein großes Freudensingen los. Denn jetzt kann das Werk zu Ende gehen. Die Erlösung der Welt geschieht. Es ist ja wirklich etwas Großes, was sich da vollzieht, wenn ein Mensch Jesus in sein Leben eintreten lässt und die Kraft der Erlösung bei ihm wirksam wird. Es ist tatsächlich so, dass Jesus Macht hat, durch alle Ketten und Bindungen durchzubrechen und neues Leben zu schenken. Und da fangen die an, die um den Thron herumstehen. Die 24 Ältesten sind ja die Repräsentanten der Gemeinde. Ich bin ja wirklich der Meinung, ich betone das immer und immer wieder, dass wir nicht schlafen, wenn wir gestorben sind, sondern dass wir zum Herrn kommen, wenn wir ihm gehören und um seinen Thron stehen und ihm zujubeln. Ich werde das an den Stellen auch noch zeigen, die in der Offenbarung dastehen. Wer an mich glaubt, der wird den Tod nicht schmecken. Und die Gebete, die wir beten, diese kümmerlichen, brüchigen Gebete, sind wie unsere Lieder, die wir hier singen, das Räucherwerk, mit dem Gott geehrt wird. Mir fällt es immer wieder so schwer, meine Gedanken zu sammeln zum Gebet. Vielleicht bin ich damit gar nicht allein. Wir haben so viele Ablenkungen. Aber denken Sie mal dran, dass das Räucherwerk ist. Und ich merke auch, wenn man nachts aufwacht und wilde Gedanken hat und nicht schlafen kann, wie heilsam das ist, wenn man in die Anbetung Gottes geht und dann die schweren Gedanken, vielleicht auch eines harten Traumes, einfach weglegt und Gott dankt, bittet, ihn preist. Das sind die Gebete der Heiligen, das Räucherwerk um den Thron Gottes. Und die nimmt Gott an. Ich kann ja Gott gar nicht dienen. Mit was will ich ihn denn dienen? Aber die Gebete sind Räucherwerk, das er haben will. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch, und aufzutun seine Siegel. Es wird die Ehre Jesus dargebracht. Ich habe das vielleicht am Sonntag in der Predigt gar nicht in der Ausführlichkeit Ihnen gesagt, dass wir das mit der Ehre manchmal eben so missverstehen, als ob Jesus darauf angewiesen wäre, dass wir ihm ein paar Lobworte sagen. So wie man uns unsere Mikros nehmen muss und als ob Jesus da so auf ein paar Worte angewiesen wäre, das geht's ja gar nicht. Sonst geht darum, dass diese Welt in einem großen Kraftakt der Lüge Gott auf die Seite geschoben hat. Nicht nur da, wo Theologinnen oder Theologen sagen, Gott sei tot, sondern wo Menschen nicht mehr nach Gott fragen. Und das ist ganz groß, wo das Lied Gottes erschallt, wo Menschen ihr Haupt beugen vor Gott. Und wo das sichtbar ist, dass Menschen sagen, ich weiche keinen Millimeter von dem, was Gott von mir will. Ich gehöre ihm mit meinem ganzen Leben. So ist es mit dieser Schar, die um den Thron Gottes ihr Lied singt. Und es ist mir so wichtig, dass wir dieses Bild in uns aufnehmen, dass wir morgen immer wieder durchblicken durch das, was uns ärgert oder belastet, und ihm singen. Nun wissen wir ja, dass viele gerade Anstoß nehmen, dass da immer wieder vom Blut Jesu gesprochen wird. Doch es war nötig, dass das vollkommene Blut Jesu fließt, weil anders meine Schuld nicht gesühnt werden kann. Es ist tragisch, aber es ist so. Es gibt anders keine Vergebung, sonst wäre Jesus nicht ans Kreuz gegangen. Und auch wenn es Menschen gibt, die ein wüstes Wort sagen, Schlachthaustheologie oder was, sie kriegen keinen Frieden über der Schuld ihres Lebens, bis das Blut Jesu wirksam wurde. Verstehe, dass manche vielleicht abgestoßen sind, wenn sie es irgendwo erlebt haben, dass da dauernd über das Blut Jesu so alltäglich gesprochen wurde, so in einer schnottrigen Weise. Für uns ist es heilig und wir wollen wissen, dass das Blut Jesu uns reinmacht von aller Sünde. Wir bekennen es bei jeder Abendmahlsfeier. Und es ist ja nicht einfach bloß so, dass Gott meine Schuld für nicht existent erklären muss. Sie wissen doch es in ihrer eigenen Seele, wie es aussieht. Wie bittere Gedanken sie beherrschen, die können sie gar nicht wegblasen. Und wie die alte Schuld sie drückt, wenn einmal das Gewissen belastet ist, was wollen sie denn tun? Das geht ja bis zur Depression. Sie können sich nicht aus einer schuldhaften Umklammerung befreien. Das ist ein Geheimnis, dass das Blut Jesu uns rein macht, vollkommen rein. So dass wir unschuldig werden. Auch ganz gleich, was an Schuld uns belastet. Ob das Dinge sind, die seit Jahren mit uns gehen. Völlig frei. Und das, was so vielen Menschen heute fehlt, ist die völlige Befreiung durch das Blut Jesu. Und ich möchte Sie auch wieder einladen, diese Befreiung anzunehmen, sich zusprechen zu lassen in der Seelsorge. Sagen, ich will das bei mir wieder haben, ich will alte Dinge weglegen. Denn das ist das, was dort im Himmel gerühmt wird, dass das den Menschen geschenkt wird. Und nur aus dieser Erneuerung und Vergebung kommen die heilenden Kräfte über unsere Welt. Wird ihre Ehe heil, da wird ihr Leben heil, ihre Gemütswelt wird heil, ihre Ästhetik wird neu, sie haben Freude an dem Schönen. Es ist ja furchtbar, wie unser ganzes Innenleben oft vergiftet ist durch Schuld und böse Dinge, die wir in uns aufgesogen haben. Und heute in unserer modernen Welt sind wir ja fast unersättlich, was wir an Unheimlichen in uns aufnehmen. Und mit dem, wie wir leben, kein Mülleimer kann das schlucken, was in uns geht. Und da rennt man weiter und immer bloß sind die alten Dinge gar nie aufgearbeitet. Das Neue ist wieder da. Warum? Dann bricht das plötzlich aus in einer schweren Erkrankung der Seele oder der körperlichen Erkrankung, gar kein Wunder. Und ich bin überzeugt, dass das eine ganz große Bedeutung hat, die Heilung der Seele bis in den Körper hinein. Nun machen wir daraus keinen Mechanismus, dass wir sagen, wer glaubt, wird immer gesund oder was. Aber dass es ganz fest dazugehört in der Krankheit, wie es im Jakobusbrief heißt, bei der Handauflegung, ist ja ganz wesentlich, bekennet eure Sünden, so wird es besser mit ihm werden, betet über der Krankheit. Weil in der Krankenzeit auch die Befreiung von Schuld die große Heilung wird. Und dann wird eine Krankenzeit zur Segenszeit. Weil diese Befreiung dort passiert, wo das Blut mich frei macht. Sie sangen das neue Lied. Erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Es bewegt uns ja immer mit unserem Missionseinsatz, dass wir mithelfen wollen, dass unter allen Nationen und Völkern und Stämmen und Sprachen das Evangelium verkündet wird. Gestern sind wieder zwei von christlichen Fachkräften ausgereist, in den nächsten 8 Tagen werden nochmal 2 ausreisen. Das ist unser Ziel, dass sie neben allem Dienst, den sie tun, die Gemeinde gründen aus allen Völkern. Es ist nie gesagt, dass da etwa alle selig werden. Nein, nein. Sondern dass aus allen Stämmen Vertreter einmal vor dem Thron Gottes stehen. Das ist das Schwere, dass viele verworfen sind, weil sie das Evangelium nicht annehmen. Aber wichtig, dass sie aus allen Stämmen und Völkern kommen. Das Ende wird nicht kommen, bevor nicht das Evangelium aus allen Völkern Menschen berufen hat. Und wir machen immer morgens bei unserer Andacht, bei Hilfe für Brüder, lesen wir von den unerreichten Stimmen, da haben wir so Gebetskärtchen. Und da waren wir doch immer wieder schockiert, dass etwa im Jemen es keine bekannte Gemeinde gibt von Christen. Deshalb habe ich mich also gefreut, dass unsere Sonntagskassetten sogar in den Jemen gehen und da unten eine in aller Stille wirkt. Darf man ja kaum drüber reden. Und dass das überall so geht, der Herr hat seinen Plan und wird mit dem Plan zu Ende kommen, dass er seine Gemeinde ruft aus allen Völkern und Nationen. Zinzendorf hat immer so Wert drauf gelegt, nur die Vertreter zu holen. Sagt, es genügt mir schon, wenn da ein paar sind. Jetzt uns wäre es wichtig, dass unsere Familienmitglieder alle mitkommen. Und dass ja keiner zurückbleibt, wenn es darum geht, berufen zu sein, einmal vor dem Thron Gottes zu stehen. Und dass mir immer das im Lied, geh aus mein Herz und suche Freude so schön. Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein. Du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Der Stand der Christen in dieser Welt ist ja nicht so, dass das bloß so ein paar doofe Stubenhocker sind, sondern dass sie als Diener Jesu und gereinigte Könige und Priester sind. Könige und Priester. Dass da Menschen in ihrer ganzen Schwachheit so gewirkt haben. Jetzt soll ich Namen nennen? Bodelschwing oder Eva von Thiele Winkler oder was? Nein, ich will ihren Namen nennen. Wissen Sie, dass Jesus ihr Leben wichtig machen will und bedeutsam machen will? Indem sie geheilt sind. Es gibt so viele Christen, die sagen immer, ich habe so viel Nöte und so viele Probleme. Ja, sie sollen auch die heilende Kraft Jesu erfahren. Und sie sollen so jemand sein, der wieder anderen Heilung bringen kann. König, der herrschen kann, der Dinge ordnen kann, wirken kann, der anderen zum Heil sein kann. König, der herrscht. Und ein Priester, der den anderen wieder zurechthilft zum Glauben. In der Bibel gibt es ja das allgemeine Priestertum der Gläubigen, das wir auch immer so für wichtig halten, weil es die Väter des Pietismus so betont haben. Und das ist, dass jeder Gläubige ein Priesteramt hat. An wem nehmen Sie das wahr? Dass Sie sagen, ich möchte anderen die heilenden Kräfte weitergeben. Deshalb braucht man vielleicht nicht auf der Kanzel stehen. Das ist eine besondere Beauftragung, wie man es eben geregelt hat in einer Gemeinde. Aber dann machen Sie es in Ihrer Familie. Oder unter Kollegen, ein Priester zu sein, der Beichte hört, der Vergebung zuspricht, der mit anderen betet, der andere zum Heil führt. Jeder hat dieses priesterliche Amt. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Es gibt nicht welche, die dauernd auf der Tragbare rumgeschleppt werden. Sondern die heilenden Kräfte Jesu sind, da werden wir mobil gemacht und gesund gemacht zum Dienst. Und sie werden herrschen auf Erden. Sie dürfen etwas bewirken. Mich so gefreut, wie ein Brief kam von einem Amerikaner oder Neuseeländer über die zwei Schwestern, die da in dem Flüchtlingslager in Philippinen arbeiten, die Anna Hammacher und die Ulrike Rosenberger. Die Anna Hammacher war ja mal hier dabei. Wie er sagt, es sei so eine Ermutigung, was sie den anderen geistlich gibt. Und sie hätte eine fröhliche Art und sie hätte überall, und sie hätte in ihrem Dienst einen solchen Segen. Und es, und dann, dann sagen wir, wenn das Gott schenkt. Sie war doch zitternd hinausgegangen und hatte Heimweh und hat gedacht, halte ich es durch. Das ist immer wieder schön, der Herr macht einen kräftig und gebraucht einen. Es gibt manche, die haben dauernd Angst, kann ich was? Ja, kann ich was? Sie können ja nicht dauernd im Rollstuhl sitzen bleiben und sagen, vielleicht kann ich nichts. Aber sie müssen auch mal was wagen und sagen, ich habe einen starken Herrn und ich gehe nun mal in den Dienst und ich tue etwas für ihn und ich freue mich, dass ich gebraucht werde. Und ich kann das jetzt nicht mehr ganz alles auslegen. Es ist auch immer wieder gleich, wie die Anbetung kommt. Vers 12, wie noch einmal mit einer großen Stimme das kommt. Das ist ja immer laut. Ich finde, das ist auch schön, wenn das laut kommt. Ich freue mich immer, wenn Sie laut singen. Das ist so schrecklich, dass auf den Kassetten immer das Mikrofon nicht abgeschaltet ist. Und dann hören Sie immer meine krächzende Stimme. Aber ich finde immer, dann singen Sie doch mal lauter. Mit großer Stimme, weil der Lobpreis Gottes laut erklingen darf. In der Welt wird so viel gebrüllt. Das Lied des Hasses und das laute Lied. Rock- und Popmusik und alles mögliche durch X-Lautsprecher, dass es einen Ohren dröhnt. Und wie schön ist das, wenn wir laut und bestimmt unser Lied singen. Von Jesus, der für uns starb, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehrenpreis und Lob. Ach, da hätte man jetzt gerade Freude, jedes Wort eigentlich durchzunehmen. Er hat Kraft. Es gibt ja in der Welt viel Macht, aber es ist eine hohle Macht. Er hat Kraft. Und Jesus hat eine ungeheure Kraft, auch sein Reich zu bewirken und den Schwachen stark zu machen. Er hat Kraft, die Fülle. Reichtum, nicht diesen Glitzerreichtum der Welt, sondern wenn er aus seiner Fülle austeilt, Weisheit und Stärke, die er den Unvermögenden gibt, und Ehre und Preis und Lob. Er, der Jesus, der so verachtet und geschmäht in dieser Welt ist, der braucht gar nicht gerechtfertigt werden von uns. Er ist geehrt in der Herrlichkeit. Und diese ganze Welt ist eine Welt der Lüge und der Verdrehung und der Überheblichkeit. Vorhin hat einer in unserem Gebetskreis erzählt, dass er da in einem Konzert moderieren muss und da kommt so ein Spottlied auf Jesus. Und weiß nicht, was er machen muss, ob er die ganze Moderation niederlegen muss. Ja, da können wir nicht mitmachen. Dann legen wir lieber was nieder. Denn für uns hat Jesus die große Gestalt. Und wenn man das immer wieder hört, wie das auch bei oft in christlichen Kreisen hergeht, also da möchte ich nicht sitzen, wo die Spötter sitzen, wenn die Ehre Jesu angetastet wird. Was sind wir sterbliche Menschen von Staub und Asche und stehen einmal vor dem Richter, dem Herrn aller Herren. Und so wissen, er hat alle Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und es ist so wichtig, dass Sie auch die Größe Jesu können Sie gar nicht überschätzen. Wie groß er ist, auch wenn er uns in der Schwachheit lässt, auch wenn er uns durch Tiefen führt, er ist groß, er hat die Ehre. Und es wird einmal groß sein, wenn wir ihn sehen. Unser lieber Dr. Niebel, der immer so demütig hinten auf der letzten Bank in der Kirche saß, liegt ja sehr schwer am zweiten Herzinfarkt auf der Intensivstation in Cannstatt. Und ich darf das sagen, weil er ja auch mit Ihnen verbunden ist. Viele kennen ihn nur von dem Gesicht, er war ja der Chefarzt im Cannstatter Krankenhaus. Und hat uns das noch, meine Frau und ich am Sonntag kurz dort war, die Schwestern wollten uns gar nicht reinlassen. Nur die Angehörigen, sagen sie, sag ich, bin näher als die Angehörigen. Wir sind verbunden. Wir sind Freunde und es geht um Seelsorge. Und er hat das so schön gesagt, dass ich ihn schauen darf. Das ist das höchste Ziel. Dass er bereit ist, dem Herrn entgegenzugehen. Der Herrlichkeit. Wir sollen immer wieder wissen, dass Jesus in Macht und Größe da ist und diese vergehende Welt nicht das letzte Ziel unseres Lebens ist. Wo oft unser Blick enttäuscht ist durch so viel Not und Leid, Stärke, Ehre, Preis und Macht. Und dem singen wir unsere Lieder. Und das ist so groß, wenn wir durchblicken durch all die Fragen. Es war auch mir so wichtig am Sonntag, dass nicht die theologischen Debatten das Letzte sind und die Streitigkeiten, sondern dass wir einfach singen. Im Singen ist das aufgehoben. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Und was wir singen, sind die Lieder, die Jesus die Ehre geben. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren. Singen, was sie wollen, da ist aufgehoben und da wird ihm die Ehre gesagt. Und noch einmal wird der Lobpreis gesungen, Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann kommt es zur Öffnung dieser Siegel und nun sehen wir, wie das in dieser Welt geht, ob sie es nun als Entwicklung der Heilsgeschichte sehen oder ob sie so sehen, dass dann immer wieder das Wunder groß wird, dass der Herr die Menschen rettet in allem Leid. Das werden wir dann in den nächsten Bibelstunden miteinander versuchen rauszubringen. Und es sind Millionen, die ihm singen. Da heißt nachher viel tausend mal tausend. Im Vers 11 ist das. Und ihre Zahl war viel tausend mal tausend. Da will ich dazugehören. Da will ich dazugehören. Und Wichtigeres gibt es eigentlich nicht mehr, als dass sie zu dieser Zahl der Vollendeten dazugehören.